Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Auch in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Corona-Krise in Deutschland und weltweit. Die Zahl der Neuinfektionen steigen wieder und hierzulande ringen Politik, Medizin, Wirtschaft um den richtigen Umgang mit der Krise. Was unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn denkt, das hören wir gleich im Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten. Tübingen gilt in diesen Tagen in puncto Lockerung nicht wenigen als Vorbild im Umgang mit der Krise. Wie sieht das vor Ort aus? Gleich mehr in einer Reportage. Ich spreche außerdem gleich mit unserer Korrespondentin in Baden-Württemberg. Zwei Wochen nach den dortigen Wahlen wurde heute erneut sondiert, welche der Parteien als Juniorpartner der Grünen die kommenden Jahre regieren soll. Außerdem werfen wir einen Blick nach Paris. Welche Rolle spielte Frankreich während und nach dem Völkermord von Ruanda im April 1994? Dazu hat eine Historikerkommission nun einen Bericht vorgestellt. Auch dies ein Thema dieser Informationen am Abend, an deren Anschluss wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute: späte Einsicht, wenig Geld, die Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter. Beginnen wollen wir mit tagesaktueller Politik. Zu wenig Impfstoff, zu wenig Schnelltests. Die Kritik am Corona-Management von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ist in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Heute Nachmittag hat sich Spahn via Internet den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Jürgen König berichtet aus Berlin unter anderem darüber.
20.472 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut gemeldet, fast 4.500 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 125 gegenüber 119 gestern. Angesichts dieser Entwicklung fordert die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin einen harten Lockdown von 2 Wochen Dauer, mindestens, dazu viele Impfungen und Tests. Ähnlich äußerte sich am Nachmittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Im Rahmen einer Bürgersprechstunde sagte er, angesichts der Zahlen brauche man noch einmal 10, 14 Tage richtiges Herunterfahren unserer Kontakte und Mobilität. Dagegen verteidigte der Oberbürgermeister von Saarbrücken, Uwe Konrad, CDU, im Deutschlandfunk die Pläne des Saarlandes, nach Ostern schrittweise das öffentliche Leben wieder hochzufahren.
Ich glaube, das ist einerseits ein mutiger Schritt, aber es ist aus meiner Sicht auch ein alternativloser Schritt. Es wird nicht der Tag geben, an dem wir schlagartig alles wieder öffnen und alles wieder wie vorher ist. Es geht nur schrittweise.
Im Saarland sollen unter strengen Hygieneauflagen ab dem 6. April private Treffen im Freien wieder mit 10 Menschen möglich sein, ebenso kontaktloser Sport in Hallen und im Freien sowie Kulturveranstaltungen. Auch die Außengastronomie soll wieder öffnen. Eine neue Perspektive sei nötig, sagte Uwe Konrad, sonst würde die Zustimmungsrate zu den Corona-Beschränkungen nach und nach sinken. Für viele Bürgerinnen und Bürger sei eine neue Form der Regulierung längst überfällig.
Und insofern glaube ich schon, dass auch dieser Schritt, jetzt kontrolliert Öffnungen zu wagen, deshalb richtig ist, weil wir hier vor Ort eine hohe Impfrate haben, weil wir die Testzentren in einer sehr hohen Zahl aufgebaut haben, weil wir ja auch wissen, dass es mit Blick auf die Kontaktnachverfolgung neue Möglichkeiten der Elektronennachverfolgung gibt und weil auch tatsächlich es darum geht, die Gesellschaft zusammenzuhalten und ihnen auch eine gewisse Perspektive zu geben, aber gleichzeitig auch Sicherheit.
Unterdessen forderte der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans eine bundesweite Testpflicht für Unternehmen. Während Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ebenfalls SPD, gestern noch auf eine Selbstverpflichtung der Betriebe gesetzt hatte, sagte Walter-Borjans jetzt gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung, für Appelle zu freiwilligen Tests durch die Unternehmen sei es viel zu spät, es würden einfach nicht alle Betriebe mitmachen. Auch Janine Wissler, die neue Co-Vorsitzende der Linken, will die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte sie:
Im Moment ist es so, dass die Betriebsbeschränkungen am Betriebstor enden, aber die Corona-Infektionen enden nicht am Betriebstor. Wir haben viele Menschen in diesem Land, die ganz normal zur Arbeit gehen, die jeden Tag in Großraumbüros fahren, in Callcentren, in Fertigungshallen und dort finden Infektionen statt. Die Busse und Bahnen sind voll und deswegen müssen wir auch beim Bereich der Betriebe und der Arbeitswelt ansetzen, deswegen wirklich eine Verpflichtung zu Homeoffice, wo überall das möglich ist, wirklich eine Einhaltung von Arbeitsschutz, von Hygienemaßnahmen. Und ich finde, wenn die Zahlen weiter so in die Höhe gehen, dann muss man auch darüber reden, dass nicht dringend notwendige Produktion ein paar Tage stillgelegt werden.
In der Frage, wie Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie entstandene Lernrückstände aufholen könnten, kündigte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ein bundesweites Nachhilfeprogramm an. Spätestens zum neuen Schuljahr sollen Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrkräfte sowie Bildungsstiftungen und private Nachhilfeanbieter eingebunden werden. Vor allem Schülerinnen und Schüler, die vor einem Wechsel auf eine weiterführende Schule oder vor einer Ausbildung stehen, sollen in den Kernfächern gefördert werden. 1 Milliarde Euro will die Ministerin dafür ausgeben.
Forderungen nach Lockdown und Testpflicht für Unternehmen. Jürgen König berichtete aus Berlin. Wie verfahren mit der Corona-Situation? Öffnen, lockern, mehr Schnelltests? Tübingen gilt dieser Tage einigen als Modellstadt. Wie muss man sich die Situation vor Ort vorstellen? Friederike Dauser mit einer Reportage.
Sie haben sich extra früh heute Morgen auf den Weg gemacht nach Tübingen. Raus aus dem tristen Corona-Alltag, rein in die lang herbeigesehnte Normalität. Nun sitzen Angie Apro und Charlie Sorg entspannt mit Prosecco und Cappuccino in einem Café auf dem Tübinger Marktplatz und genießen den Trubel um sich herum.
Wir sind um 7 schon losgefahren aus Tuttlingen, um einen Sekt zu trinken, einen Kaffee zu genießen hier in Tübingen.
Urlaub in Tübingen.
Und dafür, für diesen Urlaubstag, haben die beiden 1,5 Stunden angestanden. An einer Teststation für einen negativen Corona-Schnelltest. Viele haben das gemacht. Schon früh am Morgen gab es lange Warteschlangen an den insgesamt 9 Teststationen. Nach dem Motto, erst testen, dann shoppen.
Ja, ich war erfolgreich, habe ein paar schöne Sachen gefunden und musste mich zügeln.
Ich war im Haushaltsgeschäft, wir waren in zwei Modeläden, Boutiquen. Obst gekauft, Frühjahrsware gesehen. Das war richtig gut.
Draußen gesessen, und gefroren und trotzdem es genossen.
Über die vielen Leute hier, das ist wirklich unwirklich. Das ist wirklich unglaublich.
Unglaublich schön findet das Tübinger Modellprojekt auch Sabine Lüllich. In ihrem Modegeschäft verkauft sie Damenmode, Socken und allerlei Accessoires. Die Kasse hat heute schon oft geklingelt, freut sie sich.
Wirklich schon Betrieb und es ist alles besser wie geschlossen. Auch wenn mal nicht so viel los ist, alles ist besser als geschlossen.
Lüllich ist auch ein bisschen stolz, dass man in Tübingen geklotzt und nicht gekleckert hat. Dass es hier laut ihr Macher gibt, die sich was trauen.
Man kann Lisa Federle und Boris Palmer eigentlich einen Liebesbrief schreiben, weil es einfach so toll, dass wir wieder da sein dürfen. Und es sind so viele Emotionen und ja, ist so schön.
Auch Oberbürgermeister Palmer ist am Morgen in der Stadt unterwegs. Erkundigt sich immer wieder an den Teststationen, kommt mit Passanten ins Gespräch und fragt beim Ordnungsamt nach, die nicht nur schauen, ob jeder, der einkauft, auch ein gültiges Ticket hat, sondern auch, ob die AHA-Regeln eingehalten werden. Alles läuft gut, so Palmer. Er freut sich über die vollen Altstadtgassen, appelliert aber gleichzeitig an alle, die nicht aus dem Kreis Tübingen sind, nicht zu kommen. Sonst platzt die Stadt aus allen Nähten. Deshalb gab es heute nur 3.000 Tagestickets für auswärtige Besucher.
Und mit dem Land habe ich schon vereinbart, dass wir an Ostern Auswärtige ganz abweisen müssen, damit wir nicht überrannt werden.
Insgesamt 50.000 Tests wurden seit Beginn des Modellprojekts Mitte März in Tübingen gemacht. Von 1.000 Tests war einer positiv. Die Inzidenz in der Stadt liegt konstant bei 35, so die Pandemiebeauftragte Lisa Federle.
Wir sind hier extrem hoch getestet, extrem viel getestet. Und das wiederum heißt, dass wir nicht stärker steigen, obwohl wir kontrolliert geöffnet haben.
Getestet werden soll weiter in Tübingen. Erst gestern hat das Land grünes Licht gegeben. Bis 18. April soll die Corona-Modellstadt Tübingen weiterlaufen. Allein das ist schon ein Erfolg, freut sich der Tübinger Oberbürgermeister Palmer.
Wir wollen jetzt länger testen und wollen mehr Daten sammeln, um wirklich sicher zu sein, ob die Idee funktioniert, ob wir so viele Positive rausfischen, dass wir die Pandemie vielleicht sogar besser unter Kontrolle halten, als wenn wir alle nach Hause schicken, wo sie sich dann privat anstecken.
Eindrücke eines Samstags in der Corona-Modellstadt Tübingen, Friederike Dauser berichtete. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, kämpft verzweifelt darum, dass ärmere Länder nicht völlig von der Covid-19-Impfstoffversorgung ausgeschlossen werden. Deshalb hatte der WHO-Generalsekretär gestern reiche Länder dazu aufgerufen, in den nächsten Tagen 10 Millionen Impfstoffdosen zu spenden. Grund für den eindringlichen Appell ist die ins Stocken geratene COVAX-Initiative, die eine faire weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen erreichen will. Sabine Hackländer berichtet.
Noch Anfang März hatte die WHO gute Nachrichten parat. Da hatte die COVAX-Initiative Ghana und die Elfenbeinküste mit dem britisch-schwedischen AstraZeneca-Impfstoff beliefert. Zunächst sollten dort das medizinische Personal und später Hochrisikogruppen geimpft werden. Zu diesem Zeitpunkt ging WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus noch davon aus, dass bis Ende Mai rund 238 Millionen Impfdosen an ärmere Staaten verteilt werden können. Lateinamerika hätte als nächstes auf der Liste gestanden. Doch davon kann wohl derzeit keine Rede mehr sein, so der WHO-Generalsekretär.
COVAX is ready to deliver.
COVAX ist bereit zu liefern, aber wir können nicht liefern, was wir nicht haben. Bilaterale Deals, Exportstopps und Impfnationalismus haben zu Marktverzerrungen geführt, mit großen Ungerechtigkeiten in der Versorgung.
Have caused distortions in the market.
Besonders schwer wiegen dabei die Lieferschwierigkeiten eines indischen Herstellers für März und April. Die Firma, die den AstraZeneca-Impfstoff produziert, beliefert sowohl den heimischen Markt als auch die internationale COVAX-Initiative. Wegen des großen Bedarfs in Indien hat die Regierung dort jedoch derzeit einen Exportstopp verhängt. Das Resultat seien enorme Lieferverzögerungen von Impfdosen, auf die die COVAX-Initiative fest gezielt hatte. So hätten 36 Staaten bislang noch keine einzige Dosis erhalten. 20 von ihnen sollen aber binnen den nächsten 15 Tagen über COVAX versorgt werden, so Ghebreyesus. Dafür würden sofort 10 Millionen Impfdosen benötigt.
So today I'm asking countries with doses of vaccines.
Deshalb bitte ich Länder mit verfügbarem Impfstoff, so viele Dosen abzugeben, wie sie können, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bitte geht auch an die Impfstoffhersteller, die das Vakzin schneller produzieren müssen. Dass es ein Problem bei der weltweiten Impfstoffverteilung gibt, musste gestern auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen anerkennen. Ein Großteil der 193 UN-Mitgliedstaaten sprach sich am Abend für einen gleichberechtigten Zugang zu den Corona-Impfstoffen aus. In der Erklärung zeigten sich die Unterzeichnerstaaten zutiefst besorgt, dass allen internationalen Vereinbarungen, Initiativen und Erklärungen zum Trotz die Covid-Impfstoffe immer noch weltweit ungleich verteilt seien. Und zwar nicht nur zwischen, sondern auch in den Ländern.
Sabine Hagländer berichtete. Wir blicken auf den Süden der Republik. Vor zwei Wochen, am 14. März, wurde in Baden-Württemberg gewählt. Die Grünen mit Winfried Kretschmann fuhren ein Rekordergebnis ein. Seitdem heißt die große Frage, wer wird Partner der Grünen? Geht es weiter mit Grün-Schwarz oder doch eher die Ampel aus Grünen, FDP und SPD? Inzwischen ist man bei Sondierungsrunde 3 angelangt. Auch heute wird bzw. wurde wieder auf neutralem Grund sozusagen im Haus der Architekten in der Stuttgarter Innenstadt verhandelt. Dort steht nun unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Frau Thoms, nach der Wahl hätte es für den Laien ja danach aussehen können, wir bleiben bei Grün-Schwarz. Geht die Reise wieder dorthin?
Ja, man hätte das denken können, denn Ministerpräsident Kretschmann hat auch in den Wochen vor der Wahl immer wieder noch mal betont, dass es doch eigentlich ganz gut gelaufen sei mit der CDU. Er selbst kam ja auch größtenteils gut klar mit dem Koalitionspartner, vor allem mit CDU-Chef und Innenminister Thomas Strobel. Und der sitzt ihm jetzt auch wieder gegenüber bei den Sondierungen in der Runde. Aber natürlich sitzt man da nicht allein, da sitzt auch die Grüne Partei, der Landesvorstand. Und die können sich in der Partei durchaus auch eine Ampel vorstellen. Kretschmann selbst und auch die Partei gibt sich sehr wortkarg, reden nicht viel darüber. Aber man merkt, auf Seiten der CDU ist der Druck, wieder zu regieren, sehr groß. Das Ergebnis 24%, historisch schlecht für die Partei. Dadurch will man aber trotzdem nicht in die Opposition, sondern weiter regieren. Gleichzeitig nagt dieses Ergebnis auch an der Partei intern, rumort es, man ruft nach Erneuerung. Und man kann das wirklich hier beobachten bei den Sondierungen. Diese Gruppe der CDU kommt auch getrennt in einzelnen Grüppchen an, während die SPD und die FDP geschlossen ankommen, geschlossen sprechen und auch die Stimmung im Laufe der Sondierungen einfach immer gelöster wird.
Ja, Sie sprechen es an. Die andere Konstellation wäre die sogenannte Ampel, die Grünen mit FDP und SPD. Woran machen Sie das fest, dass die Stimmung dort gelöster ist?
Also wir können das beobachten, jetzt heute bei der dritten Runde, da wurde gewitzelt, da wurde gescherzt. Da hat man sich auch Zeit genommen für die Journalistinnen und Journalisten, die hier stehen. Ganz am Anfang war zum Beispiel bei der SPD noch sehr ernste Gesichter zu sehen. Man wusste nicht so richtig, wo wird die Reise hingehen. Inzwischen redet man zwar auch nicht konkret über Inhalte aus den Sondierungsgesprächen, aber es ist auffällig, dass man immer wieder betont, wie viele Möglichkeiten man doch sehe, zum Beispiel Brücken zu bauen. FDP und SPD haben sich auch zusammen abgesprochen. Gestern schon, sind heute gemeinsam in eine Dreierrunde gegangen, zum ersten Mal mit den Grünen, und hat eben betont, dass man doch sich vorstellen könne, sogar wortgleich haben das beide gesagt, Ökonomie, Ökologie und die soziale Dimension, die könne man in eine nachhaltige Regierung einbringen. Also da ist viel mehr zu hören als bei der CDU, wo man eigentlich immer nur Hallo und guten Tag bekommt und viel mehr an Äußerungen nicht.
Bei denen wird auch noch verhandelt. Der Tag ist also noch nicht vorbei in Stuttgart. Wie sieht denn der mittelfristige Fahrplan aus? Wie geht's weiter?
Es könnte sein, dass hier heute tatsächlich ein Knopf dran gemacht wird nach den Gesprächen. Der grünen Landeschef Oliver Hildenbrandt hat schon heute Morgen gesagt, sein Ziel wäre, heute Abend zu sagen, wir haben genug gehört und können im Laufe der nächsten Woche entscheiden. Ähnlich hat sich auch Ministerpräsident Kretschmann heute vor uns hier geäußert. Ziemlich sicher werde es vor Ostern eine Entscheidung geben. Und FDP und SPD sagen, sie haben ein gutes Gefühl, dass das jetzt hier auf die Zielgerade mündet. Also werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen hören, in welche Koalitionsverhandlungen die Grünen gehen werden in Baden-Württemberg.
Mit Einschätzungen aus Stuttgart unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Wir blicken nach Myanmar. Nach Angaben der Vereinten Nationen erlebt das Land gerade den blutigsten Tag seit dem Militärputsch vom 1. Februar. Der Grund? Die Militärjunta wollte mit einer Parade zum sogenannten Tag der Armeestärke demonstrieren. Der Chef der Junta gibt an, die Demokratie schützen zu wollen. Die Protestbewegung mobilisierte daraufhin landesweit gegen das Militär. Bei Auseinandersetzungen das Ergebnis: Dutzende Menschen kamen zu Tode. Lena Bodewein berichtet.
Es ist herzzerreißend. 7 Menschen sterben durch Sicherheitskräfte in Yangon. 13 Menschen werden in Mandalay getötet. In Davao schießen Soldaten willkürlich auf Passanten. Und die Menschen singen. Nicht, weil sie herzlos sind, sondern um sich Mut zu machen, um gegen die Angst anzusingen, wie hier auf den Straßen von Davao. Sie halten sich an den Händen, marschieren mit Bauhelmen oder Motorradhelmen auf dem Kopf gemeinsam, halten Schilder hoch, Save Myanmar, rettet Myanmar. Ein Appell auch ans Ausland, bisher ohne viel Erfolg. Aus Russland kam Besuch, doch nur auf Seiten der Armee. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister schaute die große Militärparade an, um dem heutigen offiziellen Tag des Militärs in Myanmar die Ehre zu erweisen. Oberbefehlshaber General Min Aung Hlaing sagte, die Armee wolle der ganzen Nation die Hand reichen, um die Demokratie zu schützen und den Frieden im Land wiederherzustellen. Ein Hohn, wenn gleichzeitig überall im Land Menschen getötet werden und nicht geschützt. Ein 1-jähriges Kind bekommt ein Gummigeschoss ins Auge, ein 7-jähriger Junge stirbt. Insgesamt 50 Menschen mindestens sollen heute getötet worden sein, so melden es Agenturen und unabhängige Medien. Andere sprechen sogar von mehr als 90 Toten an einem Tag.
Der Tag des Militärs von Myanmar, das ist kein Tag des Militärs mehr, sondern eher der Tag, an dem sie Menschen töten.
So meint General Yord Saak, der Chef der Armee im Shan-Staat. Die Shan sind eine der zahlreichen ethnischen Minderheiten im Vielvölkerstaat Myanmar. Viele von ihnen haben jahrzehntelang für ihre Unabhängigkeit gekämpft oder tun es noch. Und viele haben bewaffnete Einheiten. Die Karen zum Beispiel hatten sich schon früh ausgesprochen, die Demonstranten schützen zu wollen. Und General Saak sagt deutlich:
Wir beobachten die Situation genau und die Handlungen des Militärs. Wenn sie weiter auf die Menschen schießen und nicht aufhören, sie zu ermorden, ich glaube nicht, dass die ethnischen Gruppierungen dann tatenlos zusehen werden.
Momentan aber geht das Militär, seit heute auch mit dem Segen Russlands, mit unglaublicher Brutalität gegen das eigene Volk vor und versucht, jeglichen Widerstand zu ersticken. Im Staatsfernsehen wurde am Freitag eine deutliche Warnung ausgestrahlt. Junge Leute sollten die Lehre aus dem Tod von Menschen ziehen, die sich in die Gefahr begeben hätten, in den Kopf oder den Rücken geschossen zu werden. Auf genau diese Weise sind die meisten Demonstranten gestorben. Und trotzdem gehen Zehntausende von Menschen Tag für Tag auf die Straße. Sie wollen lieber für die Demokratie sterben, als unter einer Diktatur zu leben.
Am Tag der Armee, dem sogenannten, erneute Gewaltausbrüche in Myanmar, Lena Bodewein berichtete. Wir gucken nach Frankreich. Welche Rolle spielte das Land während und nach dem Völkermord von Ruanda im April 1994? Dieser Frage war seit 2019 eine von Präsident Emmanuel Macron eingesetzte Historikerkommission nachgegangen. Ruanda wirft Frankreich seit Jahren vor, an dem Genozid mitschuldig zu sein. Der Bericht der Kommission wurde nun an den Präsidenten übergeben. Und die Historiker werfen Frankreich Blindheit und Versagen vor, weil es den Genozid damals weder gestoppt noch verhindert habe. Frankreichs Präsident Macron hofft nun auf eine Wiederannäherung an Ruanda. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Der Bericht gilt in Frankreich als historisch. Gut zwei Jahre haben 13 Historiker und Wissenschaftler unter der Leitung des Genozidexperten Vincent Duclerc tausende Akten und Dokumente in bislang nicht zugänglichen Archiven zusammengetragen, gesichtet und ausgewertet. Eine der Leitfragen der Historiker: Welche Rolle spielte Frankreich während des Völkermordes in Ruanda im April 1994? Mehr als 1000 Seiten Bericht haben Duclerc und sein wissenschaftliches Team verfasst. Sie kommen zu dem Schluss: Frankreich hat die Diktatur gestärkt. Frankreich hat den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und hat damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte, erklärt Vincent Duclerc, Leiter der Historikerkommission. Nach Ansicht der Wissenschaftler trägt Frankreich also eine Mitverantwortung an der Tötung von mehr als 800.000 Menschen in Ruanda, hauptsächlich Angehörige der Minderheit Tutsi, aber auch gemäßigte Hutu, die sich nicht am Völkermord beteiligen wollten. Eine Mitschuld aber sehen die Historiker um Vincent Duclerc nicht. Frankreich hat die Mörder nicht bewaffnet, hat keine Anweisung gegeben, Tutsi zu verfolgen. Frankreich ist also nicht mitschuldig. Aber Frankreichs Politik hat dazu geführt, dass sich das Regime von Präsident Habyarimana derart radikalisieren konnte. Frankreich hat überhaupt nicht verstanden, was in Ruanda vor sich ging. Und das allein ist schon sehr schlimm. Im Zentrum des Berichts steht unter anderem die Rolle des damaligen französischen sozialistischen Präsidenten François Mitterrand. Als in Ruanda Anfang der 90er Jahre der Bürgerkrieg ausbricht, pflegten Mitterrand und die französische Regierung enge freundschaftliche Beziehungen zum Regime in Kigali, zu einer Regierung, in der extremistische Hutu mehr und mehr die Macht übernahmen. Schon 1993 müsse Frankreich gewusst haben, dass ein Völkermord an der Minderheit der Tutsi geplant werde, sagt François Graner. Der Wissenschaftler und Ruanda-Experte war nicht Teil der von Präsident Macron eingesetzten Historikerkommission. Er gehört der Opferorganisation Survie an. 1993 kam der heutige Präsident der Organisation Survie aus Ruanda zurück. In den 20-Uhr-Nachrichten berichtete er von Massakern an Tutsi und warnte, dass Ruandas Regime einen Völkermord vorbereite und dass Frankreich seine Unterstützung der Regierung sofort stoppen müsse. Er wurde im Élysée empfangen und hat dem Präsidenten dieselbe Botschaft überbracht. Mitterrand unternahm nichts, obwohl er informiert wurde. Im Gegensatz zur Historikerkommission leitet Graner unter anderem auch daraus eine Mittäterschaft Frankreichs ab. Seit Jahren fordern er und andere Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass Frankreich diese anerkennen muss. Frankreich zu richten sei aber nicht die Aufgabe von Wissenschaftlern, sagt Vincent Duclerc, Leiter der Kommission. Begriffe wie Mittäterschaft oder Beihilfe zum Völkermord sind keine Fachbegriffe der wissenschaftlichen Recherche. Wir haben uns mit der Rolle Frankreichs während des Völkermordes auseinandergesetzt, arbeiten sie auf. Aus wissenschaftlicher Sicht können wir aber nicht verurteilen, das müssen andere tun. Wir stellen allerdings fest, Frankreich trägt eine große und schwere politische Mitverantwortung. Welche politischen Konsequenzen Frankreich nun aus dem Bericht zieht, ist noch unklar. Präsident Emmanuel Emmanuel Macron, der die Recherchen der Historiker 2019 in Auftrag gegeben hatte, erklärte aber, der Bericht sei ein wichtiger Schritt, um die Rolle Frankreichs in Ruanda zu verstehen und zu bewerten. Die Aufarbeitung soll fortgesetzt werden. Dazu will Macron die Archive und alle im Bericht zitierten Dokumente der Allgemeinheit zugänglich machen. Immer wieder wurde kritisiert, dass der Zugang zu den Ruanda-Archiven nur einigen wenigen Wissenschaftlern gewährt wird. Außerdem hofft Präsident Macron, dass nun auch neue und dauerhafte Annäherungen zwischen Frankreich und Ruanda eingeleitet werden können, denn die Beziehungen der beiden Länder sind seit Jahren angespannt.
Sabine Wachs berichtete. Wir kommen zum Sport und Astrid Ravol.
Die neue Formel-1-Saison beginnt morgen mit dem großen Preis von Bahrain. Mit dabei Mick Schumacher, der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, in seiner Debütsaison. Und das Qualifying dazu beobachtete Jens Gideon.
Zwei deutsche Stars in den letzten beiden Startreihen. Mick Schumacher bei seinem Qualifikationsdebüt vorletzter und vierfach Weltmeister Sebastian Vettel nur einen Rang davor als 18. von 20 Piloten. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hat zumindest seinen Haas-Teamkollegen geschlagen und damit die Erwartungen erfüllt. Vettel hatte zwar in seiner entscheidenden Runde Pech, trotzdem ist das Ergebnis für sein Aston Martin-Team eine Enttäuschung. Ganz vorn hat Red Bull Honda ein Zeichen gesetzt. Der Niederländer Max Verstappen holte sich die erste Pole Position des Jahres. Die Plätze 2 und 3 gingen an Titelverteidiger Lewis Hamilton und seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.
Radstar Peter Sagan hat dem deutschen Team Bora Hansgrohe bei der 100. Katalonien-Rundfahrt den zweiten Etappensieg in Folge beschert. Im Sprint am Ende des vorletzten Teilstücks setzte sich der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei vor Daryl Impey und Juan Sebastian Molano durch und feierte einen Tag nach dem Coup seines Teamkollegen Lennart Kemner seinen ersten Saisonsieg. Das Saisonfinale der Skispringer in Planica wird immer mehr zu einer Chaosveranstaltung. Nach dem schlimmen Sturz des Norwegers Tande und dem Abbruch zur Halbzeit tags drauf ließen starke Böen heute beim Teamfliegen noch nicht einmal einen kompletten ersten Durchgang zu. Martin Thiel.
Mal herrschte Aufwind, dann wieder Rückenwind. Immer wieder mussten die Springer lange warten, bis sie vom Balken durften. Als erster sprach sich dann der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher gegen eine Fortsetzung des Wettkampfs aus, da die Prognosen keine Verbesserung der Windsituation vorhersagten.
Es ist einfach zu gefährlich. Es wechselt so schnell. Der Athlet fährt oben weg, unten kommt dann extrem schnell der Wind rein. Und wir wollen hier einfach kein Risiko mehr eingehen. Ja, deshalb will ich hier am Ende der Saison die Athleten nicht mehr zu viel fordern und will auch auf Nummer sicher gehen.
Horngacher entschied auch, dass es zu riskant zum Fliegen sei und zog das deutsche Quartett zurück. Das Risiko, dass sich am Ende der Saison noch ein Springer verletzt, war ihm zu groß. Zumal alle noch den schweren Sturz des Norwegers Daniel André Tande vom Donnerstag in den Knochen haben, betonte Horngacher. Nach einer weiteren Pause und nur drei Springern aus der dritten Gruppe frischte dann der Wind wieder auf und dann entschied auch die Jury, den Wettkampf abzubrechen. Jetzt hoffen alle, dass morgen das letzte Einzelfliegen der Saison abgehalten werden kann. Der Wind soll dann weniger stark wehen.
Für morgen ist der Wetterbericht etwas besser. Die Spitzen vom Wind sind nicht mehr so hoch. Also wir sind definitiv für morgen vorbereitet. Der Karl ist auf einer sehr, sehr guten Position und der wird morgen, wenn es geht, natürlich wieder seine Flüge runterfliegen.
Reihenweise sind beim beliebten College-Basketball-Turnier March Madness in den USA die Top-Teams rausgeflogen. Heute beginnt die Runde der letzten 16. Für Aufregung sorgt auch, dass die Frauen bei ihrem Turnier schlechter ausgestattet sind als die Männer. Katrin Brandt berichtet.
20 Millionen Tippspiel-Fans in den USA sind am Boden zerstört.
Well, that's it, folks.
Das war's, Leute. Der letzte perfekte Tippplan der March Madness ist platt und das schon am zweiten Tag im 28. Spiel.
And on just the second day in 28th game.
Verkündete die NCAA, das ist der College-Sportverband, der das beliebte Basketballturnier ausrichtet.
This will make headlines. Oregon State is going to the Sweet 16.
Oregon State, Oral Roberts und andere Underdogs warfen reihenweise die Top-Teams raus. Jubeln konnten die Loyola Ramblers aus Chicago, die es überraschend unter die letzten 16 schafften, mit Hilfe ihres Superfans Sister Jean. Frisch geimpft durfte die 101 Jahre alte Nonne zum Turnierort Indianapolis reisen und zuschauen. Und vor dem nächsten Spiel wird sie wieder mit den Spielern beten.
Please extend your hands and as I ask God to bless them to get that ball into the basket.
Bitte reicht euch die Hände, während ich Gott bitte, sie zu segnen, um diesen Ball in den Korb zu bringen, will die Nonne heute sagen, verriet sie in der Today Show. Währenddessen in Texas beim Basketballturnier der Frauen.
I got something to show y'all.
So ich möchte euch was zeigen. Mit diesem Video sorgte Spielerin Sedona Prince für Aufregung. Der Kraftraum, den die NCAA den Frauen eingerichtet hatte, bestand aus ein paar Hanteln und Yogamatten. Der Kraftraum der Männer, zeigte Prince, war bestens ausgestattet. Wen das nicht aufrege, der sei wohl Teil des Problems. Der Verband hat sich inzwischen entschuldigt und einen etwas besseren Kraftraum besorgt. Heute geht es für Männer und Frauen in die Runde der letzten 16. Die Endspiele gibt es zu Ostern.
Und in der Handball-Bundesliga läuft das Spitzenspiel zwischen Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. 26 Minuten sind gespielt und die Partie ist absolut ausgeglichen. 14:14 auf beiden Seiten. Mehr dazu gleich ab 19.10 Uhr in der Sport am Samstag-Sendung.
Astrid Ravohl mit dem Neuesten vom Sport an dieser Stelle. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Thema heute: Frankreichs Rolle im Völkermord von Ruanda. Am Mikrofon sagt Daniel Heinrich Tschüss und schönen Abend.